Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. Ich habe mich gefreut, dass du wieder mal eingeschaltet hast und falls du neu hier auf dem Podcast bist, möchte ich dir einfach eine kurze Introduction geben, um was es auf diesem Podcast grundsätzlich geht. Wir behandeln alle Themen rund um das Thema Natural Bodybuilding, Powerlifting und natürlich auch dahingehend die Unterthemen Ernährung, Training, Regeneration und alles, was dazugehört. Auf dem Podcast findest du sehr, sehr viele Folgen mit extrem vielen Menschen mit einer hohen Expertise, mit großen Erfahrungen oder natürlich auch mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Es würde mich natürlich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine kleine Bewertung bei Apple Podcast dalassen könntest und ja, dem Podcast so die Möglichkeit bietest, noch größer zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen und vor allem auch noch mehreren Menschen dabei zu helfen, ihre Trainingsziele zu erreichen. Jetzt geht's aber erstmal los mit einer neuen Episode. Und zwar habe ich heute mal wieder meinen guten Kollegen Jannis Karrer mit in der Show begrüßen dürfen. Und zusammen mit Jannis haben wir ein Thema behandelt, das sich rund um die Übungsauswahl und vor allem auch die Reihenfolge verschiedener Übungen im Trainingsplan handelt. Dabei gibt Jannis uns extrem gute Einblicke, wie er es selbst handhabt, auf welche Kritikpunkte er Acht gibt und warum er gewisse Übungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr an der Stelle im Training ausführt, an der er sie noch vor kurzer Zeit ausgeführt hat. Ich denke, die Episode ist für viele Leute eine sehr aufschlussreiche Episode geworden und vor allem auch eine sehr hilfreiche Episode. Denn die Tipps, die wir hier preisgeben, werden euch wirklich maßgeblich bei eurem Trainingsfortschritt verhelfen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann ja, lasst doch gerne ein kleines Abo da. Ja, das ist die Age of Iron Podcast, sodass ihr keine Episode mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Jannis Karrer. So, ich habe dich jetzt hier erneut zu Gast. Ich habe eben im Intro schon kurz erklärt, worum es heute in dem Podcast gehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir das Gespräch heute führen zu dürfen, nachdem ich dein YouTube-Video gesehen habe und deine Ansicht jetzt auch schon mal so ein bisschen kennengelernt habe. Auf jeden Fall, Jannis, sehr, sehr cool, dass du heute mal wieder mit am Start bist und wir eine neue Folge zusammen drehen können. Es wird um das Thema Exercise Selection gehen, also quasi Übungsauswahl, insbesondere auch, wie wir gewisse Übungen zu welchen Zeitpunkten des Trainings programmen und warum vor allem ist hier die Frage. Mhm. Und ja, grundlegend erstmal, hast du prinzipiell oder was sind so Kriterien für dich überhaupt, wenn du eine Übung aussuchst für einen Trainingsplan und wie gehst du davor, wenn du die halt eben in den Trainingsplan dann integrierst, auf was achtest du dabei so ein bisschen?
Mhm. Ja, also denk mal so, das Prinzip der Spezifität ist das Wichtigste, dass wirklich auch halt ja, halt für den Quad jetzt nicht irgendwie 30 Minuten Laufband einplanst, dumm gesagt, sondern halt wirklich eine Übung, die du in einer ja, gescheiten Rep-Range ausführen kannst. Jetzt ein weniger idiotisches Beispiel wäre da Sit-Ups für den Bauchmuskel, fände ich jetzt überhaupt nicht sinnvoll, weil davon kannst du 3000 machen, wenn du halbwegs fit bist und die noch ein bisschen ja, mit Schwung bescheißt. Da würde ich jetzt eher zu einer Übung, zum Beispiel Crunches am Kabel gehen. Ja, anyway, so grob trainiert diese Übung den Zielmuskel. Das ist so die wichtigste Frage.
Ja.
Und ist der Zielmuskel, das ist auch fast noch wichtiger oder gleich wichtig, ist der Zielmuskel der limitierende Faktor bei dieser Übung? Das finde ich einer der wichtigsten Punkte. Wenn du halt eine Übung für den Quad einbaust und dann der limitierende Faktor dein unterer Rücken und dein Glut ist, ist halt eine schlechte Wahl. Oder wenn du für den oberen Rücken, Rhomboiden, halt Bent Over Rows programmierst, aber jetzt bei Person XY halt der Rückenstrecker ja, Schwachstelle ist und du halt nicht ja, aufgrund des Rückenstreckers, der dann irgendwann ermüdet ist, dann nicht mehr weitermachen kannst mit den Reps, ist es auch eine schlechte Wahl dann. So, das sind so Punkte. Ein weiterer Punkt ist Spannungskurve. Das glaube ich auch einer der Punkte, die du interessant findest. Hast du Übungen, die auch ein bisschen verschieden sind, weil dreimal das gleiche reinprogrammen macht keinen Sinn, nur weil es halt eine andere Bezeichnung hat. Also wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, vier verschiedene Brustpressen von drei verschiedenen Herstellern reinnimmst und die haben alle das gleiche Spannungsprofil, den gleichen Bewegungsablauf, macht auch keinen Sinn. Dann Personal Preference, sicherlich auch. Overlap, das möglichst wenig Overlap, Systemic Fatigue, also Stimulus zu Fatigue Ratio ist auch ziemlich wichtig. Also wie stark kannst du den Muskel stimulieren versus wie fest ermüdet dich die Übung. So zum Beispiel, jetzt habe ich bei mir persönlich herausgefunden, dass ich, wenn ich erstaunlicherweise mit Bulgarian Split Squat mit einer Kurzhantel mache, mich einfach so mit der anderen Hand noch ein bisschen irgendwo halte, dass ich nicht balancieren muss, habe ich ein viel besseres Stimulus zu Fatigue Ratio, als wenn ich es an der Smith Press mache. Und der Smith Press, nach zwei, drei Sätzen, da fühle ich mich überfahren, wie überfahren von einem Truck. Wenn ich wirklich im Arsch, dann bin ich, dann der Rest des Trainings muss ich mich dann durchkämpfen meistens. Hingegen, wenn ich die so mache, kann ich wirklich auch drei, vier Sätze machen. Und ich meine, sie ist anstrengend, sie ist auch ermüdet danach, aber ich spüre die Ermüdung deutlich mehr in den Beinen als am ganzen Körper. Das
Das
wäre auch so ein Kriterium für mich.
habe ich immer, wenn ich, also erstaunlicherweise, beispielsweise einen Squat mit einer Hex-Squat oder so vergleiche. Also nach einer Hex-Squat bin ich nie nur ansatzweise so im Eimer wie nach einem Squat.
Exakt, ja,
Nie.
absolut,
So,
ja.
und jetzt gibt es bestimmt wieder Leute, die sagen so, du gehst da nicht hart genug rein. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da hart genug reingehe. Aber nach 4 Minuten oder so bin ich auf jeden Fall nochmal ready. Und beim Squat 6, 7 Minuten oder so, wenn ich dann richtig heavy Satz hinter mich gebracht habe, das ist einfach anders. Also ich glaube, so inter- und intramuskuläre Koordination ist einfach der Anspruch beim Squat noch ein bisschen höher, glaube ich.
Aus dem Grund mache ich fast nur noch, ja, hauptsächlich zu Belt Squat für die Quads, weil ich dort einfach den Rücken komplett raus habe. Ich hatte halt immer auch das Problem wegen meinen ultra langen Oberschenkeln, dass ich halt bei den Squats nie die Quads als limitierenden Faktor hatte. Noch nie. Also immer hintere Kette, Glutes, Rücken war immer der limitierende Faktor. Und Adduktoren einfach so, kannst gar nicht sagen, ich komme irgendwie einfach nicht mehr hoch, aber nicht wegen den Quads. Das ist dann eine sinnlose Übung dann für die Quads reinzunehmen, wenn sie auch so stark ermüdet. Das sind so allgemeine Kriterien und halt auch noch so, ja, je nachdem, gewisse Übungen kannst du halt nicht auf eine gewisse Rep-Range machen. Also wenn du eine gewisse Kraft hast, kannst du vielleicht gewisse Übungen dann nicht mehr so gut machen. Also sagen wir mal, also ich würde jetzt trotzdem, ich bin ein ziemlicher Fan von Kurzhantelbankdrücken, aber was man sagen muss, je stärker du wirst, desto größer ist das Verletzungsrisiko. Weil du musst die Dinger irgendwie in die Ausgangsposition bringen und das ist jedes Mal halt ein Vorgang, der halt ein gewisses Risiko mit sich birgt. Das wird halt immer größer, je größer das Gewicht ist. Das ist halt der Punkt. Und wenn du halt auch muskulöser und schwerer bist, dann verträgst du auch gewisse Übungen vielleicht auch nicht mehr so, wenn sie sehr stark den ganzen Körper belasten. Sagen wir so eine Walking Lunges ist mit 60 Kilo Körpergewicht und irgendwie 10 Kilo auf dem Rücken deutlich easier, als wenn du halt 100 Kilo schwer bist und dann noch irgendwie 70 Kilo drauf hast. Einfach für das gesamte System, nicht für den Muskel, aber einfach für den ganzen Körper, weil du musst halt das Ganze stabilisieren mit dem Rücken. Genau, das sind so Punkte. Und eben halt verschiedene Spannungskurven. Ich versuche schon bei fast jeder Muskelgruppe auch in verschiedenen Teilen der Range of Motion ja, den Fokus zu setzen. Sprich, zum Beispiel habe ich wenn ich ziemlich optimal bei den Hamstrings, wenn du es auf Hip Hinge und Leg Curl aufteilst, wenn wir nur den Hip Hinge nehmen. Ich denke, es ist wahrscheinlich, das ist nur eine Spekulation, also mache ich es, von Vorteil, wenn du eine Glute Ham Raise hast, die du zum Beispiel an der Hyperextension machst, wo du am meisten Spannung in der Midrange hast. Und noch ein RDL, wo du am meisten Spannung ja quasi im Stretch hast.
Bin ich auch bei dir. Ich versuche das auch eigentlich immer zu berücksichtigen, obwohl ich da halt eben auch oftmals einfach mit verschiedenen Übungen einfach arbeite, muss ich sagen. Beispielsweise, ich glaube, das haben wir sowieso ziemlich ähnlich, dass man halt eben für, wenn man das Equipment zur Verfügung hat, jetzt nicht nur mit einem Seated Leg Curl arbeitet, sondern auch ergänzend mit einem Lying Leg Curl, Und auch hier, wie du schon gesagt hast, so ein ADL beispielsweise mit einer Glutam Raise oder mit einer Hyperextension oder ja, mit einfach einer gewissen Übungsauswahl das Ganze immer wieder ins Programming mit einfließen lassen. Obwohl ich auch da sagen muss, es ist halt nicht zu jedem Zeitpunkt notwendig, dass man zu jedem Zeitpunkt quasi jede Übung immer drin hat.
Ja, ja, so, absolut, wollte ich auch sagen, ja. Ja. Weil du kannst nicht, je nachdem, wenn du ein wöchentliches Volumen hast, das du verträgst von neuen Sätzen bei Hamstrings, was nicht mal so ungewöhnlich ist, gerade auch bei Leuten, die jetzt nicht ewig vorgeschritten sind. Ich meine, wie viel, dann, wenn wir von diesen vier Übungen reden, dann machst du pro Übung noch zwei Sätze. Hm. Ich weiß nicht, dann würde ich den Lying Leg Curl würde ich jetzt erstes rausschmeißen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich persönlich. Ja. Ja, also du musst nicht von allen Übungen jede einzelne Range of Motion Teil mit einer Maschine abgedeckt haben. Ja. Aber ich denke, so pro, also so als Faustregel, pro Muskelgruppe in zwei verschiedenen Teilen der Range of Motion möchte ich es schon eigentlich haben in der Regel.
Ja, ja, genau. Ja, doch handhabt man, glaube ich, auch sowieso. So ein bisschen so. Oftmals sieht man da halt eben, oder oftmals ist da halt eben auch, oder sind zwei Begriffe da wichtig, und zwar einmal die Shorten- und Lenken-Position, die man im Muskel trainieren kann. Kannst du eventuell dazu kurz mal sagen, so was eigentlich so der Unterschied ist? Also wann spricht man von einem Training in der Shorten- und wann in der Lenken-Position? Und wie integrierst du das in deinem Plan?
Also zum Beispiel Shorten Position auch verkürzt, wenn der Muskel verkürzt ist, sprich wenn du ihn angespannt hast, also nicht halt eben nicht isometrisch, sondern konzentrisch ist am Ende, wenn du eine Übung hast, die in diesem Teil der Range of Motion am schwierigsten ist, dann spricht man von Übungen mit dem Fokus auf der Shorten Position. Beispiele dafür sind viele Kurz- und Langhantelübungen, wenn du zum Beispiel den Oberarm senkrecht zum Boden hast. Beim Biceps Curl, Hammer Curl, eigentlich ziemlich alle Curl-Varianten schon fast, die du mit einer Kurzhantel ausführst, ist immer oben am schwierigsten und unten am einfachsten.
Ja.
Ausnahme davon wäre zum Beispiel eine 45 Grad Scott Curl, Preacher Curl Variante mit einer SZ-Stange, dass du in der Midrange, oben wird es wieder leichter, unten wird es wieder auch wieder ein bisschen schwerer verhältnismäßig.
Ja.
Aber so overall, das wären so Übungen. Dann gibt es Übungen, die in der Midrange am schwierigsten sind. Das sind so eine Glutam Raise, Hyperextension 45 Grad, weil unten ist es einfacher und oben ist es auch wieder ein bisschen einfacher mit dem schwierigsten plus minus. Und dann gibt es noch Übungen, die ganz klar in der Lengthen Position am anstrengendsten sind. Ein RDL, oben fühlt es sich noch nichts an und unten, da zerreißt ihr die Hamstrings, also du merkst es auch.
Ja.
Oder so ein Kurzhantel-Fly für die Brust. Also auch am untersten Punkt, in der längsten Position, am meisten Spannung.
Ja. Ja. Ich finde, Shorten- und Lengthen-Position, das ist halt so ein Thema. Ich will das auch hier auf dem Podcast gar nicht allzu stark verkomplizieren, weil ich glaube, dass, um Shorten- und Lengthen-Position zu verstehen, muss man einfach gewisse Anatomiekenntnisse haben und man muss auch ein gewisses Verständnis für Biomechanik per se haben. Und ich glaube, das ist auch auf einem Podcast relativ schwer zu erklären. Auch bildlich, weil das kann man ganz gut mit Diagrammen dann zeichnen, wann eine Übung beispielsweise stärker wird, wann schwerer wird vom Widerstand, wann sie leichter wird und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich zu verstehen ist eigentlich am Ende des Tages, oder was vielleicht leichter für viele Leute zu implementieren ist, ist große Gelenkbewegungen bzw. Mehrgelenksübungen und Isolationsübungen, die beispielsweise einfach über ein Gelenk funktionieren. Und ich glaube, das kann man auch oder für viele schon mal relativ ansehnlich beschreiben, wie man das in einem Plan halt eben integrieren kann. Und da ist es nämlich auch so das Ding, dass quasi Isolationsübungen nochmal spezifisch im Sinne der Spezifität, wie du es eben schon angesprochen hast, eine Muskelgruppe trainieren können, beispielsweise die Quads. Ja, sagen wir, eine Leg Extension kann die Quads natürlich spezifischer trainieren wie eine Kniebeuge, weil eine Kniebeuge natürlich auch noch mehrere Muskeln irgendwo durch diese Gelenksbewegungen mittrainiert, außer die Quads. So, und ich glaube, das ist für viele Leute wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen, dass man eine Leg Extension beispielsweise auch mit in das Programming halt eben einbauen kann und da halt eben tendenziell die Shorten Position, also die maximal verkürzte Position, mehr trainiert wird, wie beispielsweise bei einer Kniebeuge, wo du eben die Last am unteren Punkt eben am höchsten hast und da halt eben die Längen Position dann auch ein bisschen mehr trainiert wird. Ich finde, das ist immer so in große Gelenkbewegungen bzw. Mehrgelenksbewegungen und kleine Isolationsübungen ganz gut auch verständlich. In vielen Fällen fällt das wahrscheinlich leichter, das sich so ein bisschen bildlich vorzustellen, ne? Und trifft auch oftmals zu, glaube ich.
Ne? Oder was auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn du dir einfach vorstellst, wo ist die Übung am anstrengendsten? Ist es schwieriger, die Hantel hochzubekommen?
Ja.
Oder,
ja.
Ist es, oder schmerzt es am meisten, wenn du quasi am untersten Punkt bist, wenn du quasi das Gegenteil von der Kontraktion gemacht hast?
Das ist auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, das ist schon fast noch besser.
Ja.
Ja.
Du spürst eigentlich immer, wo jetzt eine Übung am meisten Belastung hat. Ja.
Ja, schon. Das ist auch ein guter Punkt. Und wie gehst du selbst persönlich jetzt bei dir vor? Hast du so eine gewisse Priorität? Also ich weiß, dass sehr, sehr viele anfangen mit der Lengthen Position. Ich kenne aber auch sehr viele, die es präferieren, die Shorten Position zuerst zu trainieren. Ich persönlich mache einen Mix. Eine Einheit so oftmals, eine andere so. Kommt aber auch ein bisschen auf die Zielsetzung an. Wie ist es bei dir?
Position zuerst.
Aus welchem Grund?
Weil du halt tendenziell mehr Leistung einbüßt, wenn du es umgekehrt machst. Wenn du den Muskel über eine gewisse Länge dehnst, gibt es verschiedene Mechanismen, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, die dazu führen, dass du danach weniger Kraftentwicklung hast.
Ja.
Ergo macht es für mich keinen Sinn, quasi meine Gewichte da mehr einzuschränken, indem ich die längsten zuerst mache.
Okay, und würdest du das grundsätzlich auf jede Übung übertragen und hast du das in der Vergangenheit auch so gemacht?
Oh, in der Vergangenheit. Also ich habe in der Vergangenheit sicherlich nicht darauf geachtet, immer, ne? Also erst seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so, vorhin vielleicht intuitiv. Ich würde schon sagen, dass ich dort auch meistens es so gemacht habe, weil zum Beispiel, ich habe schon immer einen Leg Curl vor einem RDL bevorzugt. Wenn ich einen RDL mache, dann einen Leg Curl, ich spüre den Leg Curl einfach nicht mehr. Nada. Und ich bin auch schwächer darin. Wenn ich es umgekehrt mache, wenn ich das gleiche Gewicht praktisch beim RDL, wie wenn ich es als erste Übung mache, muss ich weniger einwärmen, mehr Warm-up, plus ich spüre die Hamstring einfach besser. Also bei beiden Übungen. Aber, also zum Ganzen muss ich aber auch sagen, es ist nicht so ein Dogma, dass du immer...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Immer die Shorten Position zuerst machen musst, weil Übungen trainieren auch verschiedene Muskeln zu verschiedenen Proportionen. Also ein Bankdrücken trainiert nicht nur die Brust, bei manchen wie bei mir, lange Bankdrücken eigentlich hauptsächlich den Trizeps, noch die Frontdelt etc. Sprich, wenn du halt eine Übung hast, die tendenziell ein bisschen mehr den Muskel trainiert, den du auch wirklich auf nächstes Jahr voranbringen möchtest, wäre es eine Übung, die das bisschen weniger hat, jetzt aber das halt genau vertauscht mit der Short- und Längsten-Position, nämlich halt die Übung wählen, die den Muskel mehr trainiert, den du priorisierst. Mhm. Und dann erst auf das Short- und Längsten-Ding achten.
Ja, ich glaub, das ist eher so der praxisbezogenste Tipp, den man so haben kann da. Ne? Also, dass man wirklich schaut, okay, wo liegt die Priorität, wie hast du dir ausgedacht quasi die Übung mit dieser Priorität halt eben oder welche Übungen ziehst du heran, um diese Priorität zu stärken, sage ich so. Und dann kann man sich, wie du schon gesagt hast, nochmal einen Gedanken darüber machen. Ich habe oftmals auch beobachtet, jetzt auch an mehreren Kunden, dass es eigentlich auch sehr, sehr gut klappt, wenn du die Length and Position erst trainierst. Das kommt aber auch so ein bisschen auf die Übungsauswahl an. Also persönlich mag ich es beispielsweise mehr, wenn du keine Übung hast, wo du eine hohe Stabilisationskomponente noch im Nachgang hast. Beispielsweise, ich finde, es funktioniert oftmals extrem gut, eine Leg Extension beispielsweise vor einer Beinpresse zu programmen, ja, wohingegen eine Leg Extension vor einem Freihandelsquad, vor einem Langhandelsquad eher problematischer ist für viele Leute, aufgrund von Stabilisationsproblemen und so ein bisschen Vorermüdung. Also wenn da eine geführte Maschine hinten dran steht, geht das oftmals sehr, sehr gut. Bei freien Bewegungen finde ich es manchmal ein bisschen problematischer. Und ich muss auch sagen, dass ich auch persönlich selbst schon Erfahrung gesammelt habe, Beispiel ADL, weil du das eben genannt hast, wo ich einfach nicht mehr in das Bewegungsmuster reinkam. Also ich hatte so zwei, drei Monate, in dem der ADL wirklich von einem meiner besten Lifts eigentlich dauerhaft zu einem meiner schlechtesten Lifts wurde. Und das war, weil ich vorher Adduktoren immer drei Sätze gemacht habe. Seitdem ich die Adduktoren dann nochmal rausgenommen habe, geht es irgendwie noch deutlich besser. Deswegen mache ich jetzt da auch den ADL nochmal an erster Stelle, obwohl halt eigentlich so die Priorität auf den Adduktoren war. Aber das hat einfach so nicht funktioniert. Und das muss man dann halt eben auch einfach so ein bisschen beobachten, evaluieren, wenn man sowas halt eben einprogrammt und dann, dann sich anschauen, ob das halt eben Sinn macht oder eben nicht.
Ja, absolut. Also ich denke auch, also im Allgemeinen mache ich es auch immer noch so, dass ich mehr Gelenksübungen eigentlich in der Regel trotzdem immer vor isolierteren Bewegungen trainiere. Grundsätzlich einfach. Also ich mache auch wenn ich jetzt meinen Bizeps priorisieren würde, würde ich jetzt den nicht so gerne vor einer Rudervariante reintun. Mache ich einfach nicht, weil...
Das kann ich auch vom Gewissen nicht.
Nee, und das Ding ist einfach so, diese fehlende Bizepskraft, die dich dann beim Rudern vielleicht limitiert, wird deinen Rücken Fortschritt ziemlich sicher limitieren, bin ich überzeugt. Wenn du halt, bevor der Rücken ermüdet ist, weil dein Bizeps ermüdet ist, aufhören musst, ist halt limitierend für den Rücken. Hingegen bin ich nicht so überzeugt, dass das wirklich zu mehr Hypertrophie führt, wenn du den Bizeps zuerst machst.
Ja.
Und das ist für mich so eine unsicherere Aussage als das Umgekehrte. Und deswegen mache ich es da lieber safe. Es gibt auch Ausnahmen, wenn ich wirklich jemanden habe, der wirklich einen guten Rücken hat und wirklich grausame Arme hat. Wirklich, also die Arme sind wirklich dann im Vergleich zum ganzen restlichen Körper einfach Katastrophe.
Ja.
Dann würde ich das schon auch überlegen.
Ja.
Also es kommt eben ein bisschen auf die Person drauf an, aber so generell braucht es bei mir relativ viel, dass ich so einen Bizeps-Curl vor den Rudern reintue. Das gleiche schon fast. Aber auch, du hast auch gewisse Übungen, die du halt ohne Probleme machen kannst vor einer anderen Übung und es schränkt dich halt bei den anderen Übungen nicht so sehr ein. Das ist aber allgemein so ein Kriterium bei mir. Also wenn ich halt eine Übung habe, die alle anderen Übungen, die danach folgen, zu sehr beeinträchtigen, dann versuche ich darauf zu verzichten in der Regel. Das so zu programmen, ja.
Ja, also nochmal als Gegenbeispiel, was ich zum Beispiel auch merke, wenn die Muskelgruppe auch nicht unbedingt was damit zu tun hat, also beispielsweise hängt es ja auch immer davon ab, welchen Trainingssplit oder welches Programming du halt eben gerade hast. Wenn du jetzt einen Push-Pull-Legs-Plan zum Beispiel hast und da halt eben das immer der Fall wäre, dass du einen Bizep halt vor einem Rücken, von einer Rückenübung da machen musst, dann geht das halt eben auch ein bisschen schlecht. Also das würde ich da auch nicht machen. Wenn du allerdings beispielsweise Bizep, keine Ahnung, warum auch immer, irgendwie an einem Brusttag hast, ja, mit Quads oder so, keine Ahnung, irgend so ein random Gemisch, eine Bizep-Übung vor einer Chest-Übung, die jetzt keine Fly-Bewegung ist, also vor einer Push-Übung, geht in der Regel trotzdem. Also so, das wäre nochmal, da könnte man dann halt eben aber auch wieder drüber nachdenken, wenn wirklich Bizep eine Schwäche ist, ob man dann nicht einfach auch den Split oder den Trainingsplan dahingehend ein bisschen anpasst, dass es vielleicht irgendwie möglich wird.
Ich muss aber auch insgesamt sagen, dass ich nicht so überzeugt bin, dass das, was du als erstes machst, wirklich viel besser ist, als was du als letztes machst. Also ich habe auch gerade das Gefühl, bei Muskeln, die dann quasi zu wenig Warm-up hatten, dass ich dann wie fast das Gefühl habe, dass ich schlechter bin darin.
Ja.
Also zum Beispiel, ich mache auch ungerne, ich habe auch eine Zeit lang dazu gemacht, ich habe RDL am Anfang des Trainings gemacht und du musst dich einfach, ohne Witz, ich habe dann so fast eine halbe Stunde ein Warm-up gebraucht für das. Sonst hätte ich einfach eine Zerrung gekriegt, das habe ich dann auch zum Teil, trotzdem. Das einfach beim ersten Mal, beim ersten Warm-up-Satz, das hat sich so holzig angefühlt. Ich dachte so, fuck, meine Beweglichkeit ist über Nacht auf null runtergegangen. Und dann brauchst du halt ewig. Und wenn ich halt nur schon eine, keine Ahnung, eine Belt-Squat vorhin hatte, die eigentlich die Hams so plus minus null trainiert, es geht so viel besser. Ich brauche fast keine Augen mehr, also im Vergleich fast keine Warm-up-Sätze mehr. Und es fühlt sich einfach besser an, alles. Ich habe auch mindestens gleich viel Kraft.
Ja.
Also es kommt ein bisschen, es kommt wirklich aufs ganze Szenario ein bisschen darauf an. Ich denke nicht, dass man das so wirklich so regeln, hey, das Wichtigste ist das, zweitwichtigste ist das, das Wichtigste ist das. Also schon so eine grobe Reihenfolge. Ich denke, dass du halt generell Übungen machst, die ein bisschen mehr Konzentration brauchen, die mehr Koordination brauchen, eher am Anfang machst, weil du halt dich konzentrieren musst. Mehrgelenksübungen eher am Anfang machst, Shorten Position eher am Anfang machst, Übungen, die deine Leistung dann auch nicht so sehr stark beeinträchtigen, die kannst du auch eher am Anfang machen. Mhm. Also ob ich jetzt einen Leg Curl am Anfang mache oder nicht, spielt mir keine Rolle. Ich muss auch nicht 1000 Jahre mehr einwärmen, wenn ich einen Leg Curl direkt mache, statt vor irgendeine ISO, eine Mehrgelenksübung, wo die Hands drin sind.
Mhm. Ja. Weißt du, was ich mittlerweile auch ziemlich gern nutze, habe ich mir jetzt auch so ein bisschen vom Home-Training angewöhnt, ich bende viele Übungen so, dass ich beispielsweise mit einer Mehrgelenksübung, die normalerweise halt die Längenposition mehr trainieren würde, beispielsweise eine Hack-Squat, die bende ich einfach reverse, sodass ich quasi diesen unteren Punkt, der normalerweise super schwer ist, mir leichter mache und halt eben am oberen Punkt in der Shorten-Position mehr Kraft aufbringen muss. So.
Das ist auch eine Möglichkeit, ja.
Und das ist sehr, sehr geil. Und seitdem ich das mache, kann ich das auch eigentlich ziemlich gut kombinieren. Weil dann, weil du natürlich, wie gesagt, nicht immer eine Isolationsübung wie ein Beinstrecker oder so am Anfang des Trainings halt eben implementieren musst, sondern halt eben trotzdem mit einer Mehrgelenksübung arbeiten kannst, die halt auch einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fordert. Ja. Mhm. Das ist auch sehr, sehr geil. Also so Bänder sind bei mir mittlerweile wirklich fast in jedem Training mit drin.
Ich habe jetzt mit Bändern erst angefangen. Ich habe jetzt mal nur etwas Bandet gemacht, die Leg Extension. Die mache ich jetzt zweimal pro Woche. Habe ich einmal ohne Bandet, einmal mit Bandet.
Ich auch.
Dann habe ich halt wirklich alle, und es fühlt sich auch nice an. Aber das Ding ist halt auch, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist für mich zum Beispiel, wieso ich nie eine Leg Extension eigentlich vor einem, keine Ahnung, Belt Squat einprogramme, ist bei mir der Grund, wenn du halt eine gewisse Kraft hast und die Übung jetzt nicht in einem sehr hohen Rep-Range-Bereich machen willst, dann müsste ich so viel Gewicht nehmen, dass das Deck kaum ausreicht, zum einen, und zum anderen schmerzen mir dann die Knie, weil ich einfach so viel Gewicht nehmen muss für das.
Ja.
Und deswegen mache ich bei der Übung gezwungenermaßen schon fast eigentlich die Leg Extension immer nach einer Mehrgelenksübung, weil ich einfach keine Lust habe, das auf irgendwie 1000 Reps zu machen. Ich mache es einfach nicht gerne. Also ich habe es auch gemacht, 20 Reps, mehrere Sätze, eine längere Zeit, whatever. Ich mache es nicht gerne. Und ich habe auch nicht das Gefühl,
dass
es extrem... Ja, vor allem, ich denke gerade auch bei so einer Übung, die so schmerzhaft ist, hörst du schneller mal an gewissen Tagen eine Rep früher auf, als du eigentlich könntest oder solltest, einfach weil es weh tut.
Ja.
Wenn du halt weniger Reps machst, dann ist die Gefahr halt nicht da. Ich finde es einfach bei höheren Rap-Zahlen allgemein viel schwieriger, die RP zu schätzen. Mache ich viel weniger gerne. Und deswegen mache ich auch, aus dem Grund und aus theoretischen Überlegungen, mache ich eigentlich High-Rap-Sachen immer auf fast, also eigentlich Muskelversagen bis knapp Muskelversagen. Vielleicht so RP 9, 10, 10, wenn ich drei Sätze habe, zum Beispiel. Und das möchte ich nicht als erste Übung gerne machen. Das sind solche Überlegungen, die halt auch noch da mit reinspielen. Musst du bei einer Übung dann auch unverhältnismäßig viel Gewicht nehmen. Und auch wenn du, sagen wir, einen Kurzhantel-Frontdrücken eingeplant hast, wenn die als erste Übung machst, du musst so viel Gewicht nehmen, wieso machst du nicht zuerst Brust und Trizeps oder so zuerst, also Trizeps nicht unbedingt, aber Brust zuerst, wenn du dann einfach ein bisschen weniger Gewicht nehmen musst und dann ein bisschen verletzungsfreier oder risikofreier agieren kannst.
Ja, das sind auf jeden Fall gute Argumente noch, die man damit einbeziehen kann. Ich glaube, das Thema, das kann man auch wirklich so sehr, sehr weit noch spannen. Am Ende des Tages ist es sehr abhängig von den ganzen Faktoren, die du am Anfang schon bereits erzählt hast bzw. genannt hast, wie man eine Übung am besten auswählt bzw. worauf es dabei ankommt bei der Übungsauswahl. Und ich denke, wenn man sich anhand von den Punkten, die du, wie gesagt, am Anfang des Podcasts schon genannt hast, sich da entlanghangelt und dann heraussucht, was für ihn vielleicht die Übung ist, die da am zielführendsten ist, und die halt ein bisschen mehr priorisiert, dann wird man da schon zu einem guten Ergebnis bekommen. Und wie gesagt, man kann das Ganze ja auch so ein bisschen tauschen, dass man einerseits das Ganze so macht an einem Tag und beispielsweise an einem zweiten Tag die Woche das Ganze anders macht. Ja,
ja, nur schon ein kleines Beispiel noch. Ich habe gesagt, eben shortened for lengthened oder so, aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal anschauen, du hast nur eine RDL für die Hams in dem Training. Hamstrings sind aber deine Prio. Dann kannst du die RDLs trotzdem als erste Übung einplanen, wenn du möchtest. Ja. Das ist ja nicht verkehrt, weil du hast nur die Übung. Ja. Also, ja, solche Dinge halt, es kann dann verschieden aussehen. Je nachdem kann auch so eine Übung als erste Übung sogar drinstehen und es ist nicht falsch, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also das hängt wirklich von verschiedenen Faktoren ab. Ich sage mal nur so, faustregeltechnisch kann man schon da einige Dinge sagen, haben wir jetzt auch gesagt. Man muss einfach immer auch schauen, wie wirkt sich das aus auf den Rest des Trainings. Ja. Das ist auch so eine wichtige Überlegung, die vielleicht zum Teil... Aber noch eine Frage wollte ich dir aber fragen dazu.
Ja.
Ich habe letztens auch wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten so noch, hey, schau noch irgendwie so und so viel setzen, dann der Rest des Trainings ist dann einfach schlecht und so. So noch irgendwie nach einer, keine Ahnung, nach einer Stunde oder so. Ich denke mir so, also ich weiß nicht, ich kann schon 2 Stunden produktiv trainieren.
Also ich bin nach einer halben Stunde erst warm.
Ja, also ich verstehe es auch nicht so ganz. Ne? Also wir reden ja nicht davon, dass du irgendwie am Schluss irgendwie Hack-Squats auf 20 Reps machst und so Geschichten. Einfach, wenn du eben halt so vorgehst, wie wir gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, Brustpress als erstes, am Schluss die Thesis Extension, wie viel Konzentration brauchst du da noch?
Also, ich meine, come on. Ja, zumal, weil alles ja schon so ein bisschen vorermüdet ist, ist diese ganzen Muskelgruppen dann wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen was an Overlap-Volume abbekommen haben. Und also, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich habe gestern beispielsweise hatte ich ein Push-Training gehabt. So, ich habe 4 Sätze gesquattet. Ich habe 40 Minuten für einen Squat gebraucht für die 4 Sätze. Oder 45 sogar. So, dann bin ich an die Brustpresse gegangen, so, und dann war ich nach 1:10 erstmal mit den ersten 2 Übungen durch. So, weil es natürlich alles, ich muss auch vorm Squat ein bisschen Mobility machen und so, und das habe ich nicht mal mit einberechnet. Also nur für Warmmachen und die Arbeitssätze. Natürlich ist das jetzt auch ein Extrembeispiel, obwohl ich beim Heben an dem Tag auch genauso lange brauche, erstmal für die ersten 2 Übungen, 1:10. Ja, ich kann dann ja nicht einfach das Training abbrechen. Also ich weiß auch nicht, so, man muss sich auch, weißt du, was ich mittlerweile halt eben finde, ist dadurch, dass wir halt eben so viele APIs haben, wir haben If It's With Your Macros, wir haben so viele Tools, die uns das Leben eigentlich mittlerweile einfacher machen, im Gegensatz zu früher. Ich finde, viele gehen hin und baden sich quasi darin und wollen auch einfach gar nicht mehr nur ansatzweise hart reingehen. Also Bodybuilding ist trotzdem, wenn man das halt eben erfolgreich machen will, ein harter Sport, weil auch ein Beinstrecker auf 12 Reps halt eben wirklich mit einer RPE 8 bis 9 oder 10 durchzuziehen, das ist nicht einfach so. Ne? Und ich glaube, viele denken da halt einfach so immer, ja, es muss eigentlich mittlerweile alles einfach sein und es darf auch gar nicht mehr anstrengend werden. Ich glaube, das ist ein Problem. Also warum wirklich viele Leute auch nicht weiterkommen. So, selbst wenn wir immer sagen, ja, wir versuchen uns das so einfach wie möglich zu machen. Ja gut, weil wir halt auch XY-Gewicht bewegen, weil wir halt auch schon so lange trainieren und weil wir irgendwie gucken müssen, wie wir halt jetzt unsere regenerativen Kapazitäten noch verteilen, dass das auch irgendwie überhaupt noch machbar ist, weil wir trainieren ja trotzdem am Maximum. Also wir versuchen, das Maximum zu optimieren, wohingegen andere halt eben nicht mal das Minimum aufbringen und da halt eben schon wieder versuchen zu optimieren. Ich glaube, da muss man halt auch einfach ganz ehrlich mal auf die Zähne beißen und durch.
Also auch, ja. Auch wenn du wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, wenn du alles auf Muskelversagen trainierst, dann ist es aber so und so. Ich glaube nicht.
Nee.
Ehrlich gesagt, nee. Also, wenn du es nicht hinkriegst, so 1,5 Stunden durchzuziehen, klar, in der Diät merkst du es auch, dass gegen Schluss die Konzentration nachlässt, die Lust auch da zu leiden nachlässt. Natürlich, aber.
Was man mal probieren kann, ist natürlich jetzt auch so eine Sache, ich weiß nicht, wer dir da jetzt geschrieben hat, aber oftmals ist es einfach auch so ein bisschen fehlerhafte Peri-Workout-Nutrition, also so alles, was so ums Training halt getimt wird. Schlaf spielt da auch wieder eine große Rolle. Und ich würde auf alle Fälle, wie gesagt, auch mit Intras arbeiten, mit Intra-Carbs. Also so nach einer Dreiviertelstunde dann einfach mal anfangen, keine Ahnung, ein bisschen Clustered Extrem Malto oder auch Gummibärchen irgendwie zu nehmen. Ja. 30 bis 50 Gramm macht bei manchen schon wirklich eine Welt aus, so, und dann bleibt der Fokus und die Konzentration oftmals auch ein bisschen besser erhalten. Habe ich ganz gute Erfahrungen mit, aber ja, ich finde es auch, Stunde 10 Training ist schon echt Luxus. Also wie gesagt, bei mir dauert ein Deload schon Stunde 50 oder so, Stunde 40.
Ich habe jetzt auch meistens für alles zusammen 2 Stunden eigentlich immer.
Ja. Die braucht man schon. Ja. Und 2 Stunden sind auch schon gut. Ich kenne Leute, die trainieren 3 Stunden bei mir im Coaching.
Ja, 2 bis 2,5, wo ich auch meistens jetzt.
Ja, da sind wir alle. Wir haben ja auch die gleiche Frequenz.
Weil ich wollte es einfach mal fragen, weil ich lese immer wieder so auch von so Mike und so, die meinen so, ja, weißt du, wenn du noch vorgeschritten bist und 2-mal am Tag trainieren, dies, das, weil noch irgendwie noch 1 Stunde oder so bist du durch und so. Ja, ist das so? Ich nehme es überhaupt nicht so wahr. Also ich bin nach 1 Stunde, bin ich meistens dann genau mit der Leistung eigentlich am Peak. So in der Mitte des Trainings fühle ich mich am besten, am leistungsfähigsten.
Aber definitiv. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, so, dass ich schwach oder schlecht trainiere. Und ich glaube auch nicht, dass viele IFBB-Leute unbedingt krass viel härter trainieren.
Nö. Nee.
Also, weißt du, man sieht klar immer die Ausschnitte, wo irgendjemand noch 10 hilft und so, aber das ist ja auch nicht jeder Satz. Ja, ich sehe da auch oftmals Leute bei RPE 7 oder so aufhören, wo ich sage, so, ey, da wäre halt eben schon noch einiges gegangen, ne? Und wenn du das halt eben nur einmal pro Woche trainierst, ja, ist halt nicht so viel, ne?
Absolut. Also ich denke so, auch genau das Thema Übungsreihenfolge, wenn jetzt jemand sagt, ja, weißt du, wenn ich das zuerst mache, dann ich immer noch 10 Sätze, kann ich halt nicht mehr, so limitierst du dich nicht selber im Kopf.
Ja, also ich glaube schon, ganz ehrlich.
Ja.
Und bei IFBB-Pros, da muss man ja auch nochmal sagen, die sind ja auch arschstark. Die bewegen auch viel mehr Gewicht. Das kann sein, weil, also wenn du halt so übelst stark bist und dass halt jedes Training einfach bei jeder Muskelgruppe einfach so viel Gewicht bewegen muss, ist ja auch fürs ZNS eine ganz andere Anforderung, wie bei den meisten, von denen wir uns jetzt wahrscheinlich, oder die meisten Leute, die jetzt damit gemeint sind halt, ne? Das ist ja was ganz anderes.
Ich bin nur erstaunt, irgendwie viele Leute sagen mir, was ich verstehe, ist ja schon, dass du nicht mehr so konzentriert bist, aber ist ja nicht ein Grund aufzuhören. Wieso willst du jetzt halt dein Volumen nicht reinkriegen, nur weil du halt nicht mehr 100% frisch bist wie nach dem 5. Satz?
Ja, also, ja, ich glaube, da kann man sich, du, Janis, ganz ehrlich, wenn ich gesquattet habe, so danach habe ich auch erstmal keinen Bock mehr.
Ja.
Ne? Also ich hab dann auch keinen Bock mehr, so, aber dann fange ich an, die nächste Übung warm zu machen, so bis ich mein kardiovaskuläres System nur ein bisschen erholt hat, bis ich dann nochmal einfach mental auch nochmal ready bin für die nächste Übung. Das dauert dann auch ein bisschen, aber sobald man da halt eben drin ist und dann anfängt zu grinden, so, dann wird das eigentlich nochmal. Also ich kann jedem nur empfehlen, weiterzumachen. Aufhören, also ist ja eh keine Option.
Ja, kurzer Rant.
Ja.
Weil alle diese Leute, die immer gegen dieses Aufhypen sind, verstehe das nicht so ganz. Wenn du dich jedes Training extrem von jedem Satz aufhypst, okay, kann man diskutieren, dass es nicht optimal ist. Aber wenn du jetzt einfach sagst, so, ja, du darfst nie nur ein bisschen motivierende Musik hören, weil das ist ganz schlecht, weil...
Oh, das finde ich auch ganz gefährlich. Das finde ich auch ganz gefährlich. Also ich höre eigentlich bei jedem Satz richtig asoziale Musik. Also,
ja, absolut.
Aber bei jedem Satz, und ja, ich versuche mich auch jedes Training eigentlich aufzuhypen, und ich nehme auch jedes Training Koffein. Also ich so im Podcast, im Training hören, wirklich, ich würde nach 10 Minuten würde ich heimgehen. Das geht, ich kann das nicht. So, das ist auch nicht das, wofür ich angefangen habe zu trainieren. Also so, das Training ist bei mir ja auch irgendwo, weil ich Bestleistungen bringen will, weil ich da auch abschalten will und weil mir, wenn ich in den Modus komme, quasi laute Musik, keine Ahnung, aggressive Musik, guten Satz, das darf auch mal anstrengend sein, aber ich komme mit einem Podcast, komme ich gar nicht in den Modus, wo ich jetzt sage, okay, das Training gibt mir das, wofür ich eigentlich trainiere. Und das ist für mich Überanalyse, so ein bisschen. So, ne? Ich habe das eine Zeit lang auch mal verstanden, warum, aber...
Nee. Ja, was noch habe ich letztens irgendwie, was haben wir das gesagt, ob Jeff Nipper oder so, der meinte so, wenn ich irgendwie aufhype, sind die RP nicht mehr vergleichbar und so. Ich bin dann so,
also, who the fuck cares, man?
Also, du machst mir Raps.
Also, oh Gott. Also ich muss halt sagen, so, ich hype mich auch grundsätzlich vor jedem Satz auf.
Also, ja, ich auch fast, also sagen wir so,
ich konzentriere mich
im kleinen Maß auf jeden Fall.
Ja,
nicht vor jedem maximal. Nicht vor jedem höre ich die gleiche aggressive Musik, aber so, ich ja doch.
ich weiß, jetzt geht's halt nochmal los und jetzt muss ich da sein. So. Und das muss mir bewusst sein vor jedem Satz. Und deswegen ist auch jeder Satz, den ich mache, immer vergleichbar.
Ja, absolut.
Also ich habe keinen nicht vergleichbaren Satz, weil da fängt es halt eben bei mir schon an, wenn du keinen vergleichbaren Satz mehr hast, weil du dich einmal aufhypst und einmal nicht aufhypst, ja gut, dann brauchst du auch gar nicht mit der APIs trainieren.
Genau, das hatte ich eben früher, aber genau, wo ich halt das mit den, über die Wochen die RP so stark variiert habe, habe ich in der ersten Woche habe ich Podcasts gehört. Das ging schon. Ja. Ja, der zweiten, dritten halt nicht mehr. Und dann ist es nicht mehr vergleichbar, klar. Aber ich sag mal so, ohne Musik ist meine Trainingseinheit viel schlechter, Mann. Und dann höre ich irgendwelche Leute sagen, ja, wenn du dich nur mit Musik motivieren kannst, dieses was. Alter, wieso willst du irgendwas nicht? Das ist wie wenn Leute sagen, hey, ich nehme Kreatin und in Kuren.
Ja.
Wieso?
Ja.
Du kannst stetig davon, kannst die ganze Zeit davon profitieren. Du hast keinen Nachteil. Wieso willst du dir das unbedingt das Leben schwer machen? Wieso sagst du dir, hey, ich habe ein nice Auto, aber jede dritte Woche gehe ich mit dem Fahrrad, 4 Stunden habe ich halt dann für einen Weg.
Ja, ja.
Why?
Ja, das war auch.
Das Auto, wenn das Leben erleichtert.
Das war auch so ein Ding mit so einem Koffein-Cycling und so. Ich verstehe den Hintergrund schon genauso auch wie mit der Motivation, aber wo fängt das an, wo hört das auf halt? Ne? Ja. Also, du kannst natürlich vor einem Training oder allgemein in deinem Zyklus so eine Koffeinperiodisierung einbauen, aber macht es Sinn? Also macht es Sinn in der letzten Woche, wo sowieso du schon am meisten fatigued bist, ja, halt eben noch mehr Koffein zu ballern, dass du halt eben noch krassere Leistungen, dass du dich noch mehr fatigen kannst, um danach halt wahrscheinlich noch 2 Wochen länger Deload zu brauchen, weil du eigentlich mit einem Deload nicht mehr hinkommst. So. Dann bin ich mittlerweile auch einfach so, du willst ja auch eine gute Überwachung eigentlich haben, also auch hier wieder im Sinne von Monitoring, du willst ja eigentlich eine gute Überwachung haben von Woche 1, ja, zumindest Woche 2, ja, wo alle Parameter dann schon wenigstens sagen, die Leute schon nochmal ganz gut auf einem Level sind, zu Woche 4, 5, whatever, so. Und eigentlich das Beste ist doch, wenn du das Koffein nahezu gleich lässt, um halt eben zu sehen, was passiert mit deiner Leistung. Und nicht Koffein halt am Anfang 100 Milligramm, dann 200, dann 300, dann 400. Das macht das Ganze wieder so unmessbar. Das ist nichts anderes wie mit den RPEs eigentlich, so die zu stark fluktuieren zu
lassen. Ja, absolut. Also du musst halt nicht gerade irgendwie mit 600 Milligramm Koffein am ersten Tag noch den Deload reinfahren.
Macht ja auch keinen Sinn, weil die Ermüdung da halt am niedrigsten ist.
Genau. Aber das Ding halt, einfach weniger von diesem extremen Tief und Hoch. Nicht irgendwie am Anfang des Zyklus gar kein Koffein und am Ende des Zyklus irgendwie 2 Gramm, bis das Herz verstehen bleibt. Also, das ist einfach, oder auch aufhypen. Irgendwie am Anfang hörst du irgendwie Klassik, okay, ein paar Leute drin auch hart mit Klassik, whatever. Aber irgendwie, keine Ahnung, ein Podcast über ein philosophisches Thema, wo du kognitiv wirklich gefordert bist und am Ende des Zyklus irgendwie, Metal, wo du noch angeschrien wirst.
So. Also,
mit RP6 starten und mit der RP27 dann aufhören, das macht dann keinen Sinn.
Ja, und die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, ist die RP6 in der ersten Woche nur eine RP6, weil du halt eben einen Podcast gehört hast.
Ja, absolut. Absolut, so, Mann. Das sehe ich eben auch so.
Also, ob du dich dann nicht selbst limitierst, es gibt bestimmt Leute so, die können das. Ne? Gibt's bestimmt, aber ich will mir auch darüber keine Gedanken machen, weil es einfach auch für mich einfacher ist, in so einer Routine drin zu bleiben. Ich höre jeden Tag Musik. Ich höre sogar Deload-Musik.
Ja.
Also warum sollte ich keine Musik mehr im Training hören? So, das ist. Nee, es ist nicht mehr so mein Film. Find's auch ganz schwierig, wenn immer Leute sagen, so, boah, jetzt Overreaching Week, jetzt hau ich mich weg. So. Ja, und ich denke halt so, erstens für was? Und ich frage mich halt auch so, was hast du die letzten Wochen gemacht im Training? Ja, also wie in der also so, keine Ahnung, bei mir ist halt ab Woche 2 ist schon schwer so und ich denke halt, selbst wenn ich mit APIs trainiere, ich gehe aus dem Training heim, gestern hatte ich ein Training, ich bin einfach umgefallen. Also so, ich habe was gegessen, dann war ich fertig, so, dann ist auch nichts mehr mit, also, und das muss keine Woche 4 sein, natürlich schlafe ich da tendenziell schlechter, so die Symptome kommen schon so ein bisschen auf, aber, also Overreaching-Symptome kommen auf, aber es ist nicht so, als ob ich mich in Woche 2 nach einem Training deutlich besser fühle. So, ich bin im Arsch danach. Tag ist fertig. Das ist
genau, was du meinst. Meine Gelenke fühlen sich ein bisschen beschissen und ich bin noch ein bisschen müde nach dem Training, wo ich nie Beine hatte und so. Aber so dieses ganze, keine Ahnung, Mann, ich finde so, weder dieses Hardcore, irgendwie, ich baller mir 600 Milligramm Koffein noch irgendwie ein Boost mit irgendwie 27 illegalen Substanzen drin und jedes Training Muskelversagen Beyond macht keinen Sinn natürlich, aber auch dieses extrem vorsichtige RP 5, 6 mit irgendwie Podcasts in der ersten Woche und dann irgendwie ja mit dem 27-fachen Volumen in der letzten Woche dich komplett abschießen, damit dir fast der Bizeps abreißt, ist einfach, ich weiß doch nicht, Mann, das ist doch ein bisschen...
Aber ich bin froh, dass wir in der Zeit halt aufgewachsen sind, dass wir alles schon eigentlich so mitgemacht haben.
Von dem
Fünfer-Split mit alles zu Muskelversagen über Podcast hören in der ersten Woche, über Koffein-Cycling, über Overreaching komplett ausreizen, so weil man halt eben danach auch sagen kann, okay, es war was oder es war nichts, so reflektierend mal auf das Ganze zurückgeschaut. So, ne? Ja, also ich bin irgendwie froh, dass ich drin groß geworden bin. Ich bin aber auch froh, dass es viele Leute hoffentlich jetzt nicht mehr machen.
Ja, ich bin froh, dass ich nicht mehr mache. Ich habe so viele Learnings in den letzten Jahren gehabt. Ich habe in den letzten Jahren viel, viel gelernt, aber weil ich viel gelernt habe, halt auch viel falsch gemacht. Ja. Sagen wir es so.
Ja.
Ja. Viele Dinge unnötig gemacht, Dinge, die mir nicht gerade unbedingt optimale Fortschritte beschert haben.
Ja.
Aber dafür habe ich jetzt quasi die Learnings, um in Zukunft dann auch besser dort zu kommen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich jetzt langsam auf einem Weg bin, wo ich ungefähr so weiß, was ich ungefähr machen muss. Ich weiß nicht genau, was jetzt sinnvoller ist,
aber ich weiß, es ändert sich sowieso auch dauerhaft.
Ja, aber ich weiß, diesen Bereich hatte ich früher halt nie. Weißt du, so.
Ja. Ich weiß aber, was du meinst, aber ich glaube, wie gesagt, das ändert sich sowieso, aber auch von Zeit zu Zeit immer wieder. Ja, mal gucken.
So, sind wir abgeschweift.
War aber cool.
Kurzer Rant. Muss es sein.
Alright. So, Jannis, wenn die Leute dich finden wollen, ich denke, jeder, der die letzte Episode gehört hat, weiß Bescheid. Auf YouTube jetzt am Start, Jannis Karra, checkt den auf jeden Fall ab, abonniert den Account, meinen natürlich auch meine Freunde. ich glaube, ich habe auch noch nie hier gesagt, dass ich auch YouTube mache, also für jeden, der mich auf YouTube auch mal finden möchte, Daniel Kubik, ansonsten Jannis Karra und genauso auch auf Instagram und genau, das war's in diesem Sinne. Jannis, wir sind raus, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Vielen lieben Dank, dass du die Podcast-Episode bis zum Ende durchgehört hast, unseren kleinen Rant mitgenommen hast und auch hoffentlich vielleicht auch davon profitieren konntest, egal ob es dich einfach nur belustigt oder du natürlich auch dahingehend unsere Meinung analysieren kannst und auch überlegen kannst, ob das für dich sinnvoll erschienen ist. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge zur Übungsauswahl und vor allem auch zur Reihenfolge der jeweiligen Übung im Training und deren Sinnhaftigkeit einen Mehrwert geboten hat und du davon lernen konntest. Ich persönlich für meinen Teil freue mich jedes Mal, mich mit solchen Experten austauschen zu können und bin immer froh, mit meinen Kollegen da ein solch geiles Gespräch auf die Beine zu stellen, denn auch ich und auch meine Kollegen, wir lernen immer weiter und wir lernen von uns gegenseitig und wir hoffen, dass wir dich einfach auf dieser Reise mitnehmen können. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es uns mega freuen, wenn du einen kleinen Screenshot machst, in deinen sozialen Medien teilst und uns vielleicht darauf markierst, sodass die Age of Iron Podcast einfach noch ein bisschen mehr wachsen kann und wir noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Daniel.